Ja, hallo, ich bin Benny Fuchs. Ich habe mal in Frankfurt Soziologie studiert und bin in Frankfurt in der Projektgruppe Nationalismuskritik. Wir haben uns gegründet ungefähr ein halbes Jahr nach der WM 2006. Wir sind 9 Leute in dieser Gruppe, die aus verschiedenen politischen Zusammenhängen sind und in verschiedenen Fachbereichen studiert haben oder immer noch studieren oder Doktorarbeit schreiben etc. Und haben verschiedene gemeinsame Nenner gegen Sexismus, Antifaschisten sind bei uns mit in der Gruppe. Aber was uns dann irgendwie zusammengebracht hat, das war dann, was bei der WM 2006 passiert ist. Und haben das dann erst in der Gruppe irgendwie diskutiert und haben überlegt, was wir machen können. Haben dann 2 Jahre später in Frankfurt eine Veranstaltung gemacht zum Thema Nationalismus in Sport und Popkultur und haben dann noch ein Buch rausgebracht von der Projektgruppe. Mit dem Titel Irrsinn der Normalität zur Reartikulation des neuen deutschen Nationalismus und haben da verschiedene Beiträge drin und machen jetzt immer mal wieder Veranstaltungen, wenn wir irgendwie angefragt werden. Das war sozusagen so ein bisschen als Background, dass ihr wisst, irgendwie wer ich bin. Ich habe jetzt irgendwie beim Vortrag, der besteht aus drei Teilen. Wir können immer gerne nach jedem Teil irgendwie mal so eine kurze Verständnispause machen, also noch keine Diskussion, sowas geht ja immer mal ratzfatz, dann diskutiert man mal eine Viertelstunde. Aber wenn jetzt irgendwie was ist, könnt ihr gerne irgendwie nachfragen oder wenn es ganz, ganz dringend ist, könnt ihr mich auch gerne unterbrechen. Also habe ich kein Problem mit, wenn ihr sagt, ey, was ist denn irgendwie jetzt hier los, könnt ihr gerne irgendwie mir auch irgendwie ins Wort fallen und sagen so, hallo, kannst du es vielleicht schon mal kurz erklären oder so. Also damit habe ich kein Problem. Ich mache 3 Teile und anfangen möchte ich ganz, ganz kurz mit der Geschichte über Fußball. Und zwar bin ich darauf gekommen, weil wir von der Gruppe vor 6 Wochen in Berlin einen Vortrag hatten, den ich dann auch gehalten habe. Und dann kamen danach Leute auf mich zu und haben gesagt, ja, was ist denn eigentlich mit Frauenfußball? Und da ist mir irgendwie so aufgegangen, halt, ja, wir unterhalten uns immer bei Fußball über Männerfußball. Und deswegen erzähle ich irgendwie so ein bisschen was über Geschichte, worauf Frauenfußball drin vorkommt. Werde dann den größeren Teil irgendwie das Referat, da wird es über Geschlecht im Fußball gehen. Und so, es ist so eine Mischung aus, was gibt es, wie sieht Geschlecht oder Geschlechtlichkeit halt im Fußball aus? Es ist sehr, sehr stark auch auf den alltäglichen Ligafußball ausgerichtet. Oder die Forschung sozusagen halt irgendwie so sportsoziologisch halt, hat sich eigentlich in den letzten 20 Jahren eher damit beschäftigt und noch nicht so sehr mit dem Thema halt Nationalismus irgendwie im Fußball. Und dazu wird dann der dritte Teil sein, wo ich hauptsächlich darauf gehe, was irgendwie so dieses Massenevent Fußball oder so Großveranstaltungen wie jetzt die 2000, WM 2006 6 ist oder auch damals, jetzt 2010 oder damals irgendwie 2006 war. Und das wird sozusagen halt, werde da Merkmale herausarbeiten. Ja, dann fange ich mal an mit dem Teil über Geschichte. Was eigentlich schon immer auffällt, ist, wenn man den Begriff Fußball sagt, dann denken wir eigentlich immer oder unterhalten uns eigentlich immer über Männerfußball. Also es wird eigentlich immer so, wir sagen Fußball und meinen aber eigentlich immer Männerfußball. Und das ist auch ganz selbstverständlich, wenn es dann um Fußball geht, der von Frauen praktiziert wird, dann wird er explizit benannt. Also dann heißt das immer Frauenfußball. Also das ist schon mal, finde ich, das ist schon mal so die erste Sache, wo schon mal klar wird, wenn, allein nur bei dem Begriff halt, da steckt schon ein Geschlechterverhältnis drin. Und ja, und jetzt möchte ich eigentlich einen geschichtlichen Teil möchte ich anfangen und was über ein bisschen nur kurz anreißen über die Geschichte des Frauenfußballs, weil man hat so ein bisschen immer die Wahrnehmung halt, das gibt es erst irgendwie seit 15 oder 20 Jahren, das wäre irgendwie so ein ganz neues Phänomen und das ist es aber nicht. Und dazu möchte ich halt kurz, das ist kurz halt nur so verschiedene Punkte anbringen, Zeitphasen halt irgendwie über Frauenfußball, worum er teilweise auch verschwunden ist. Und also es gibt schon erste historische Quellen in England und in Deutschland von Partien von Frauenfußballspielen Ende des 18. Jahrhunderts. Und dann bis ins weit Ende des 19. Jahrhunderts gab es Frauenfußballspiele, die aber noch nicht organisiert waren. Und dann Ende des 19. Jahrhunderts Also in den Ländern wie England, Frankreich, Deutschland haben sich Frauenvereine gegründet, die auch dann institutionalisiert waren. Und in England gibt es eine Quelle, wo dann Ende des 19. Jahrhunderts zwei Frauenmannschaften gegeneinander gespielt haben und die haben vor 53.000 Fans gespielt. Also als ich das gelesen habe, war ich auch sehr überrascht, denkt man auch nicht, wenn man sich das heute irgendwie anschaut. Also wir in Frankfurt haben einen sehr erfolgreichen Frauenfußballverein, wo ich auch schon war, da sind dann am Wochenende 2.000 Fans. Also das ist sozusagen, fand ich sehr interessant, als ich das irgendwie gelesen habe. Und dann gab es einen ganz, ganz massiven und krassen Einschnitt, der auch irgendwie sehr viel dann dazu geführt hat, was Frauenfußball heute ist. Und zwar war Frauenfußball in den meisten europäischen Ländern, beziehungsweise auch weltweit dann durch die FIFA von 1920 ungefähr bis 1970 komplett verboten. Und es gibt in einem Buch, das heißt Arena der Männlichkeit, gibt es einen Artikel von Rosa Dickertmüller und die bringt es in einem Zitat ziemlich gut auf den Punkt, was da passiert ist. Ich lese es mal kurz vor. Und zwar schreibt sie, versuchte man anfangs noch mit der Warnung vor Gesundheitsgefährdung und den Beeinträchtigungen der Gebärfähigkeit der Frauen, so stellte man in weiterer Folge immer, Klammer auf, und sehr wirkungsvoll, Klammer zu, die Weiblichkeit fußballspielender Frauen in Frage. Aber nicht nur die Spielerinnen, selbst der größer werdende Anteil an weiblichen Zuseherinnen wurde dafür verantwortlich gemacht, dass sich die Manieren der Männer verschlechtert hätten, indem Frauen sowohl als Fußballspielerinnen als auch Zuschauerinnen immer wieder lächerlich gemacht wurden und im Zentrum männlicher und weiblicher Ignoranz standen, wurden sie zunehmend auf ihre traditionellen Rollenvorgaben verwiesen. Da diese vielen Verhinderungsmaßnahmen wenig fruchteten, ging man letztendlich dazu über, den Frauen Plätze, Schiedsrichter und Ressourcen vorzuenthalten und ihnen schließlich das Spielen gänzlich zu verbieten. In diesem Zitat, finde ich, merkt man halt ziemlich, ziemlich wichtige Punkte, die dazu letztendlich halt zum Verbot geführt haben. Das ist einmal so ein bisschen so ein Diskurs über die Geschlechtsidentität, was da diskutiert wird mit, sei gesundheitsgefährdend, die Gebärfähigkeit sei eingegrenzt, bis hin zu halt, dass die Manieren der Männer schlechter gemacht wurden und so weiter. Und das hat dann letztendlich halt dazu geführt, halt, dass Frauenfußball in diesem Zeitraum, in diesen 50 Jahren halt komplett eigentlich verboten war. Oder es wurden, gab auch so Praktiken, so aus Interviews halt irgendwie in Österreich gibt es halt, wo dann horrend hohe Platzgelder verlangt wurden. Also sie sollten einfach, was einfach überhaupt nicht finanzierbar war. Und da, also gab es verschiedene Mechanismen, verschiedene Punkte, die dazu geführt haben, halt, dass Frauenfußball sehr, sehr stark marginalisiert wurde. Dann in den 70er Jahren hat es dann sozusagen wieder so eine Wiederbelebung gegeben, so im Zuge der sozialen Bewegung, der Frauenbewegung und so weiter. Und da ist dann wieder, dass dann irgendwie in den 70er Jahren halt die Verbote halt in den Ländern wieder aufgehoben wurden und dann 1991 die erste offizielle Frauenfußball-WM stattgefunden hat. Die erste Männer-WM war 1934, das nur als Vergleich. Und es gibt auch heute noch, das fand ich auch sehr, eine Freundin von mir, die hat, ist Kulturanthropologin, die hat über ihre Arbeit über Homophobie im Fußball geschrieben. Die hat auch ein Interview geführt mit einer ehemaligen Profispielerin hier aus Deutschland, die gesagt hat, sie kennt es noch halt, als sie noch klein war und die hat in Berlin gespielt halt. Da gab es dann die Argumente so von wegen halt, ja, ihr macht ja nur den Platz kaputt. Also man sollte jetzt nicht denken, so das, was irgendwie in den 1920er, 1940, 1970er Jahren an Diskurs war, dass es heute irgendwie weg ist, weil es irgendwie auch Frauenfußball gibt. Also das merkt man heute, gibt es auch verschiedene Quellen aus Deutschland und Österreich, wo solche Argumente halt irgendwie passieren. Das war sozusagen halt, wollte ich nur einen kurzen geschichtlichen Part zu Frauenfußball sagen, weil man, wie gesagt, immer die Vorstellung hat halt, es wäre so ein neues popkulturelles Phänomen. Jetzt möchte ich sozusagen halt auf das Geschlecht des Fußballs genauer eingehen. Da habe ich eigentlich so zwei Abschnitte. Als erstes möchte ich mit dem Konzept von Cornell, dem Konzept der hegemonialen Männlichkeit, das möchte ich kurz darstellen und dann auch zeigen, wie es sich im Fußball äußert, die Norm der hegemonialen Männlichkeit. Und möchte dann im zweiten Teil über das Geschlecht des Fußballs auf den Begriff Männerbund eingehen und eher sozusagen halt die organisatorische Ebene der Organisation halt beleuchten, wie die Fußball-Fankultur funktioniert und was dort abläuft. Und es ist auch ein bisschen so ein Zusammenspiel. Also es ist auch nicht komplett ganz getrennt, aber es sozusagen so ein bisschen als roter Faden. Und zwar kurz, ich werde jetzt kurz das Cornells Konzept erläutern. Als erstes eine kurze Definition, die mir für meinen Teil wichtig ist, vorlesen und erklären. Hegemoniale Form ist, und jetzt fängt das Zitat an, jene Form von Männlichkeit, die in einer gegebenen Struktur des Geschlechterverhältnisses die bestimmende Position einnimmt. Eine Position allerdings, die jederzeit in Frage gestellt werden kann. Und wir können sie als jene Konfiguration geschlechtsbezogener Praxis verstehen, welche die momentan akzeptierte Antwort auf das Legitimationsproblem des Patriarchats verkörpert und die Dominanz der Männer sowie die Unterordnung der Frauen gewährleistet. Für mich sind da zwei wichtige Punkte drin. Der erste Punkt ist sozusagen der Begriff oder die Benennung halt der bestimmenden Position. Das heißt sozusagen halt, Cornells Konzept der hegemonialen Männlichkeit heißt halt, dass hegemoniale Männlichkeit ist sozusagen halt die Männlichkeit Nummer eins, also die bestimmende Position. Und es gibt aber nicht nur eine Männlichkeit, sondern es gibt verschiedene Männlichkeiten, die dem aber dieser Norm sozusagen halt dieser bestimmenden Position untergeordnet sind, worauf ich jetzt sozusagen halt im Einzelnen eingehe. Also man kann hegemoniale Männlichkeit kann man sozusagen als ein kulturelles Ideal, als eine Norm sozusagen halt für Praxis, die Menschen machen, kann man sozusagen als Handlungsideal so ein bisschen ansehen. Und die entscheidenden Punkte bei dieser Norm sind sozusagen, dass der Mann als allgemeine Norm gesetzt wird. Also das ist sozusagen der eine wichtige Punkt. Und das sozusagen halt in dieser Definition, was erstmal irgendwie Mann als große Gruppe ist, sozusagen was dem nicht entspricht oder dem gibt es sozusagen ein Gegenüber, das ist die Frau. Und das wird sozusagen, die Frau entspricht nicht der Norm, die Frau wird dem untergeordnet, wird als niedriger bewertet und eingeschätzt und ist sozusagen in der Geschlechterhierarchie, im Geschlechterverhältnis dem Mann untergeordnet und wird immer als das andere gesehen oder das Besondere, oder es gibt auch den Begriff halt in der feministischen Diskussion des Adjektivs. Zweiter wichtiger Punkt, der ist auch für den Bereich des Fußballs sehr, sehr wichtig, und zwar, das ist die Norm der Heterosexualität. Also sozusagen hegemoniale Männlichkeit heißt sozusagen halt beim sexuellen Begehren halt heterosexuelles Begehren. Und das, was dieser Norm nicht entspricht, wird wiederum auch untergeordnet, sprich zum Beispiel homosexuelle Männlichkeit ist heterosexueller Männlichkeit untergeordnet und ist sozusagen halt, wird minder bewertet und entspricht nicht dieser Norm. Und es gibt sehr, sehr häufig gibt es dann gleichzeitig auch bei der Norm der Heterosexualität, dass es eine Gleichsetzung gibt von Schwulsein und Weiblichkeit. Also sehr, sehr häufig halt, dass es sozusagen halt Begriffe von weich zum Beispiel, also wenn es heißt, also Homosexuelle seien ja auch irgendwie zu weich, als Beispiel, und das gibt es ja sozusagen halt dann auch als Zuschreibung für die Frau, also da gibt es immer mal wieder Gemeinsamkeiten bei so einer Zuschreibung. Wie gesagt, es gibt sozusagen halt bei diesem Konzept, gibt es erstmal sozusagen halt die Position Nummer eins, das ist die hegemoniale Männlichkeit, und dann gibt es sozusagen halt die Untergeordneten, die ich jetzt teilweise schon angesprochen habe, und dann gibt es marginalisierte Männlichkeiten. Und das sind in diesem Konzept sind es homosexuelle Männer und dann halt in einer weiß dominierten Gesellschaft sind es auch dunkelhäutige Männer. Also man kann eigentlich sagen, dass hegemoniale Männlichkeit jetzt hier in Deutschland heißt eigentlich halt weiße heterosexuelle Männlichkeit. Also das ist sozusagen, das ist erstmal sozusagen die Norm, wonach wir uns richten. Das ist sozusagen halt irgendwie Männlichkeit Nummer eins. Ich möchte jetzt und kurz schon mal anschneiden, bevor ich dann später noch weiter näher drauf eingehe, welche Männlichkeiten es im Fußball gibt. Also momentan wird bezeichnet als hegemoniale Männlichkeit so eine Männlichkeit aus der Manager- und Finanzwelt. Also das wird sozusagen so als Orientierung, dass der Lebensstil, Verhaltensweisen, Kleidungsstil und so weiter wird in den Sozialwissenschaften sehr, sehr häufig Männer aus der Finanz- und Managementwelt werden sozusagen als globale, hegemoniale Männlichkeit bezeichnet. Und diese Männlichkeit, die ist auch in den letzten 20 Jahren sehr, 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 sehr stark in Fußball sozusagen als Akteure aufgetreten. Ich weiß nicht, ob ihr die Beispiele kennt, dass ziemlich viele Unternehmer, wie jetzt zum Beispiel Abramovic aus Russland, der hat sich Chelsea London gekauft. Dann in England gibt es noch einen Medienmogul aus Australien und einen aus den USA, die sich auch Vereine gekauft haben. Die kaufen sich dann einfach die Aktienanteile und sehen es als Investment. Diesen Einfluss, würde ich sagen, sieht man auch darin, dass heute mittlerweile sehr, sehr viele Trainer im Anzug und auf der Trainerbank sitzen. Also vor 20 Jahren hatten sie noch ihre Adidas-Jacke oder sowas irgendwie an. Und heute sind ein Großteil der Trainer stehen da mit Hemd und mit Krawatte und irgendwie im Anzug stehen sie irgendwie auf oder sitzen halt irgendwie auf der Trainerbank. Und dann gibt es natürlich noch einen Großteil der Fans, würde ich sagen, oder auch der Spieler auf dem Platz sind immer noch sozusagen halt die untergeordnete Männlichkeit, sind sehr, 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 sehr häufig halt proletarische Männlichkeit. Also irgendwie Heinz Steinert hat mal bezeichnet momentan halt Fußballspieler als proletarische Helden, trotz jeglichen Einfluss sozusagen irgendwie auch aus der Finanz- und Managementwelt, aber sozusagen halt irgendwie immer noch als am häufig auftretendsten sozusagen als soziale Akteure jetzt irgendwie auf der Tribüne oder auf dem Feld sind sozusagen halt, ist die proletarische Männlichkeit und diese Härteideale halt, worauf ich später, wenn es um Homoerotik und Homophobie geht halt, sozusagen dieses proletarische, männliche Härteideal nochmal sehr, sehr wichtig wird. Und sehr, sehr selten gibt es aber diese sogenannte untergeordnete oder marginalisierte Männlichkeit, vor allem halt die homosexuelle Männlichkeit. Also im Gegensatz jetzt zu Leuten, die irgendwie einen Migrationshintergrund haben oder irgendwie eine andere Hautfarbe. Diese sozusagen marginalisierte Männlichkeit gibt es auch sehr häufig, aber homosexuelle Männlichkeit gibt es angeblich fast gar nicht. Genau, das war sozusagen halt irgendwie, habt ihr irgendwie Zwischenfragen? Ansonsten würde ich irgendwie auf den Punkt halt mal mit Männerbund kommen. Ja. Was meinst du jetzt mit abwegiger? Also Cornell hat in dem Konzept gibt es verschiedene Verschränkungen. Also es ist immer noch das, dass sozusagen, wenn du Mann bist, hast du sozusagen strukturell gesehen oder grundsätzlich gesehen, hast du immer noch einen Vorteil halt irgendwie gegenüber einer Frau. Also auch ein homosexueller Mann kann zum Beispiel halt von dem in einem Geschlechterverhältnis halt immer noch zum Beispiel auf beruflicher Ebene, ökonomisch gesehen halt einen Vorteil haben gegenüber einer Frau, weil es grundsätzlich halt Männer ja sehr höher positioniert sind und erstmal mehr verdienen und deren Arbeit höher bewertet ist als die der Frau. Und dementsprechend kann halt auch ein homosexueller Mann halt erstmal mehr verdienen oder der den gleichen Beruf ausübt wie eine Frau, da wird der Mann mehr verdienen, weil er Mann ist. Und da ist die Homosexualität ist nicht so wichtig, aber wenn er irgendwie im Büro den gleichen Job macht, dann verdient der homosexuelle Mann wahrscheinlich halt irgendwie mehr als jetzt irgendwie die heterosexuelle Frau. Und war das so ein bisschen das, was du gemeint hast? ganz weit unten. Also ja, wie gesagt, es ist halt von dem von dem Konzept her ist halt dann immer, geht sozusagen, halt, gibt es Abstufen, man kann es jetzt auch nicht sozusagen tabellarisch oder sowas halt, aber es ist halt erstmal sozusagen halt, weil es qua Geschlecht halt sozusagen halt die Abwertung gibt, weil es eine Frau ist, und dann ist natürlich halt dann, wenn es um das sexuelle Begehren geht und um die Norm der Heterosexualität halt und um das sexuelle Begehren von Männern geht halt, ist sozusagen halt eine die lesbische oder die homosexuelle Frau ist ja sozusagen in Anführungszeichen nicht interessant. Und ist dem, für den Mann, wenn es sozusagen halt, und sie entspricht ja auch, sie entspricht nicht dieser Norm. Also sie ist sozusagen halt nochmal sozusagen halt die homosexuelle Frau ist der Heterosexuellen untergeordnet. Oder wird nochmal sozusagen halt minder bewertet halt, weil sie ja der Norm der Heterosexualität oder des heterosexuellen Begehrens nicht entspricht. Noch eine Frage oder? Gut, dann mache ich mal weiter mit dem Begriff des Männerbundes. Ich verwende mit dem Begriff beziehe mich da auf Eva Kreisky. Eva Kreisky hat den schon lange her, als sie ihn entwickelt hat, und hat damit halt zum Beispiel irgendwie Staat untersucht und Politik und Ökonomie und so weiter, und hat vor ein paar Jahren auch ein Buch rausgebracht, was ich eben schon mal erwähnt habe, Arena der Männlichkeit, und hat dort auch für sozusagen halt die Organisationsform des Fußballs oder der Fußball-Fankultur diesen Begriff angewendet. Ich werde jetzt auch eine Definition vorlesen, wo sehr, sehr viel Inhalt drinsteckt, was Männerbünde sind, und werde das dann aufzeigen, wie das im Fußball ist und wie es dort funktioniert und was es für Einschlüsse und Ausschlüsse gibt. Eva Kreisky, ich lese jetzt das auch jetzt wieder ein Zitat, definiert Männerbünde wie folgt: Überdies werden in Männerbundkulturen merkwürdige Verkehrsformen, bizarre Wertmaßstäbe und nicht unbedingt zeitgemäße Denkfiguren gepflegt. Treue, Ehre, Kameradschaft, Gefolgschaft, Gehorsam, Unterwerfung. Eine Aura des Geheimnisvollen umgibt diese männerbündischen Welten. Initiationsriten, Zeremonien, magische Techniken und Sprachformeln wirken verbindend und produzieren Feindbilder, die trotz sozialer und generationeller Differenzen zu männerharmonischer Scheinwahrheit verschweißen. Also zunächst einmal ist erstmal grundsätzlich festzuhalten, dass Männerbünde eine Form männlicher Vergemeinschaftung sind, die ganz grundsätzlich dem expliziten und impliziten Ausschluss von Frauen dienen. Also das ist sozusagen halt auch das ist ein Grundmechanismus oder ein grundsätzlicher Punkt, der in Männerbünden vorhanden ist. Aber beziehungsweise es geht in Männerbünden eigentlich immer noch weiter. Es gibt sozusagen halt diesen Einschluss und Ausschluss, gibt es nicht nur qua Geschlecht, sozusagen halt Mann, Frau, sondern meistens ist es in Männerbünden, dass noch andere gesellschaftliche Verhältnisse mit reinspielen. Also es ist sehr, sehr häufig, dass es dann noch in Männerbünden noch eine Definition gibt halt und auch die Norm halt irgendwie der Heterosexualität. Also das ist sozusagen halt auch, da ist dann der Einschluss halt sozusagen Heterosexualität und das, was dem nicht entspricht, halt, wird in Männerbünden auch ausgeschlossen. Dann gibt es sehr, sehr häufig auch die Nationalität. Dann hat man sozusagen irgendwie auf der einen Seite halt, die Deutschen, die Italiener und so weiter, und dann sozusagen halt, die dem nicht entsprechen. Oder teilweise gibt es dann auch sowas wie Lokalität, also irgendwie sowas wie Lokalpatriotismus halt. In Frankfurt haben wir das dann so, wo man Frankfurt und Offenbach hat, also zum Beispiel halt irgendwie so aus dem Fußball, das gibt es dann auch halt, oder qua Hautfarbe halt dann irgendwie weiß und schwarz. Und das ist also, es gibt jetzt eigentlich in Männerbundkulturen ist auf jeden Fall immer eigentlich noch die man eigentlich noch bei uns hier auch in Deutschland eigentlich auch wieder diese Norm, von der ich eben schon bei der hegemonialen Männlichkeit gesprochen habe, halt, dass eigentlich immer sozusagen halt die Hautfarbe weiß, die Heterosexualität und der Mann sozusagen als Norm, das ist eigentlich auch immer in Männerbundkulturen als Norm und sozusagen als Einschlusskriterium vorhanden. Und das sozusagen halt Personen, die dem nicht entsprechen, werden dann sozusagen halt ausgeschlossen, aber sozusagen halt nicht absolut. Also das wird man jetzt noch an der Fußball-Fankultur sehen, dass die so Tür zu und es sind 100%, alle, die da drin sind, entsprechen dem. So ist es nicht. Es sind sozusagen halt auch wieder Normen halt, die in der Praxis, wonach sich sozusagen halt die Menschen in Organisationsform halt an dieser Norm orientieren, die sozusagen wieder so eine Handlungsnorm sind. Jetzt komme ich sozusagen halt irgendwie näher auf die Fußball-Fan-Kultur. Eva Kreisky hat hier in dem Zitat, was ich vorgelesen habe, hat sie noch einen wichtigen Punkt gehabt. Eine Definition hat sie von Initiationsriten, Zeremonien und magischen Techniken gesprochen. Kennt man, sieht man eigentlich tagtäglich jetzt momentan halt irgendwie bei der Fußball-WM, was dort passiert halt, dass Fans halt irgendwie Rituale haben und Zeremonien vorhanden sind, Schlachtrufe, Gesänge irgendwie auf den Stadiontribünen und dass mittels dieser Gesänge eigentlich immer sozusagen halt die Gruppe, es eine Gruppendefinition gibt halt, das also beim Fußball ist es auch wieder, dass dann sozusagen halt der eigene Club oder die eigene Nationalmannschaft halt, das sind Leute irgendwie mit Trikots, Schlachtrufen und so weiter und damit halt in diesen Ritualen und in diesen Praktiken halt wird sozusagen halt diese männerbündische Kultur produziert. Also es passiert dann irgendwie auf den Rängen oder vom Stadion oder was man jetzt irgendwie auf der Straße sieht, dass sozusagen halt die verschiedenen Praktiken, die da stattfinden, führen immer sozusagen zu der Definition dieser Fußball-Fangemeinschaft und der Abgrenzung halt. Also es gibt dann die Leute halt irgendwie mit dem Deutschland-Schal halt und da wird ganz klar halt irgendwie, wir sind Deutsche und Deutschland-Fans und da findet eine Definition statt und dann sozusagen halt irgendwie die Abgrenzung, dann sieht man ja auch Menschen, die halt irgendwie Nationaltrikots aus anderen Ländern haben halt und die definieren sich auch, also was man dann sieht, es gibt sozusagen so einen Einschluss und einen Ausschluss und das findet sozusagen halt eigentlich die ganze Zeit auch im Stadion statt. Und da gibt es einen ganz interessanten Punkt, der sozusagen bei dieser Gemeinschaftsbildung halt irgendwie stattfindet. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt den Begriff, den benutzt auch sehr häufig Reporter oder wenn Spieler irgendwie mal interviewt werden, die sprechen dann von dem sogenannten Funken, der irgendwie überspringen soll. Also dann, wenn irgendwie die Mannschaft halt irgendwie gut spielt und die Stimmung irgendwie gut ist, dann springt dieser Funken sozusagen über und es findet so eine Symbiose statt von den Spielern und den Fans, sozusagen von den Spielern auf dem Platz und den Fans auf der Tribüne halt. Und dann findet sozusagen so eine Symbiose statt und die Gemeinschaft sozusagen halt verschmelzt ineinander. Und ich finde das immer mit diesem Funken, der überspringt, macht das immer so ein bisschen deutlich, was dort passiert halt durch die Fangesänge und so weiter. Und ganz, ganz wichtig, jetzt nenne ich noch mal irgendwie einige Beispiele, wie diese Norm, von der ich gesprochen habe, von dieser weißen heterosexuellen Männlichkeit, wie die sich im Fußball reproduziert. Und zwar gibt es, muss mal kurz was trinken. Gibt es im Fußball einen wichtigen Punkt sozusagen halt bei dieser weißen heterosexuellen Männlichkeit, ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe, von der proletarischen Härteideal. Und und das merkt man auf dem Fußballplatz immer sehr, sehr stark. Also ein gefaulter Spieler wird von anderen Spielern auf dem Feld oder auch von Zuschauern ganz, ganz schnell halt immer so sozusagen als zu weich bezeichnet, also wenn irgendwie gefault wird und das, ach, jetzt fällt irgendwie rum, der ist irgendwie zu weich, er ist eine Schwuchtel oder er ist irgendwie eine Frau. Und da merkt man sozusagen halt irgendwie in dieser Praxis sozusagen halt, merkt man halt, wie Männlichkeit hergestellt wird zwischen den Fans und auch den Spielern auf dem Platz. Dann gibt es noch ein Beispiel, das ist aus dem Liga-Alltag. Es gibt einen Torhüter von Werder Bremen, der spielt 3, 4 oder 5 Mal im Jahr, spielt er mit einem rosafarbenen Trikot. Und immer wenn er dieses rosafarbene Trikot anhat und vor der gegnerischen Fankurve steht, gibt es bundesweit immer den Fanslogan, also der Torhüter heißt Tim Wiese, gibt es dann den Fanslogan, Wiese ist eine Frau. Und da merkt man auch wieder sozusagen halt, weil er das rosafarbene Trikot hat, was sozusagen die Konnotation hat von Homosexualität. Und dann wird er sozusagen, gibt es halt den Fanslogan, Wiese ist eine Frau. Und da passiert dann wieder das, was ich halt vorhin gemeint habe, wo es dann auch die Überschneidung gibt halt zwischen Frau und Schwulsein. Und da merkt man sozusagen halt, dass die Leute in der Fankultur sozusagen halt, da gibt es wieder diese Definition halt der heterosexuellen Männlichkeit und sozusagen und dieser Zuschreibung halt von Rosa, dass sie schwul sei. Und da passiert sozusagen diese Abgrenzung mit diesem Spruch halt, Wiese ist eine Frau. Und dann gibt es natürlich auch rassistische Beleidigungen, also wovon ich gesprochen habe, von der weißen heterosexuellen Männlichkeit. Und dann gibt es sehr, sehr häufig, wenn dunkelhäutige Spieler auf dem Platz sind, dass sie halt mit affengeräuschähnlichen Rufen beschimpft werden. Und das war in den 90ern, gab es sehr, sehr häufig, was es mittlerweile nicht mehr gibt, halt, dass diese Spieler mit Bananen beschmissen wurden. Ist es wie gesagt, halt ziemlich rausgedrängt aus den Stadien. Das zu dem Punkt. Und es gibt noch, und das finde ich, ist auch noch ein sehr wichtiger Punkt halt, also es gibt in dieser Männerbundkultur, gibt es sozusagen halt auch wieder eine Hierarchie. Es gibt sozusagen halt auch einen Anführer, einen Führer, und von dem, was Eva Kreisky gesprochen hat, von Kameradschaft und Gefolgschaft und Gehorsam hat sie gesprochen. Also es gibt sehr, sehr häufig im Stadion halt, dass es einen Führer oder einen Anführer gibt, der ein Megafon hat oder eine Trommel und der sozusagen halt den Takt der Rituale und der Schlachtrufe vorgibt. Also er ruft dann in einem Megafon, ruft dann einen Spruch, irgendwie wie zum Beispiel Wiese ist eine Frau, und die 10.000 oder 15.000 Fans, die dahinter in der Kurve stehen, die singen das einfach nach. Also, und jeder Spruch, die 90 Minuten lang halt, oder fast jeder Spruch, den diese Person, die der Anführer halt irgendwie von sich gibt, halt, wird durch die Gefolgschaft, von der Gefolgschaft oder von der, sozusagen halt von den kameradschaftlichen Leuten sozusagen halt wiederholt. Einfach stumm und stupide halt irgendwie wiederholt. Und das ist das, was Eva Kreisky halt mit Kameradschaft und Gefolgschaft in Männerbünden bezeichnet. Und dann gibt es natürlich auch, weil ich in dieser Männerbullkultur und trotz jeglicher Definition, von denen ich bisher gesprochen habe, heißt das natürlich nicht, es findet ein absoluter Ausschluss statt, sondern es findet ein relativer Ausschluss statt. Und natürlich gibt es auch Menschen, die als Frauen sozusagen halt zugeschrieben werden, auch gibt es natürlich auch in der Fankultur. Sie haben aber im Gegensatz, also es gibt noch sozusagen in Fankulturen gibt es noch sogenannte, oder in Männerbundkulturen gibt es immer sogenannte Novizen. Also das kennt man auch aus Männerbundkulturen, wenn Neulinge in den Männerbund kommen, dann gibt es so ein Vater-Sohn-Prinzip. Oder sozusagen halt ein Mentor, der dann halt, gibt es auch in Burschenschaften und so weiter, der sozusagen halt dann die Neulinge halt in die Männerbundkultur und in die Rituale, in die Sprache und in die Verhaltensweisen einführt. Und das gibt es beim Fußball, gibt es ja auch halt so dieses typische Beispiel halt, dass der Vater mit dem Sohn halt irgendwie ins Stadion geht. Ist bei sehr, sehr vielen Fans halt, dass die erste Erfahrung sozusagen halt in dieser Männerbundkultur halt mit dem Vater gemacht wird. Und das gibt es mittlerweile, gibt es auch halt dann irgendwie bei kleinen Mädchen. dass sie auch sozusagen halt vom Vater oder von der männlichen Bezugsperson mit ins Stadion genommen werden. Aber es gibt einen Unterschied, und das merkt man immer sozusagen in der, dass wenn Frauen in dieser Männerbundkultur sozusagen halt drin sind, dann müssen sie im Gegensatz zu männlichen Novizen, müssen sie immer inhaltliche Kompetenz beweisen. Und das ist sozusagen halt der kleine Junge, der muss keine inhaltliche Kompetenz beweisen, halt, wenn er irgendwie, er ist sozusagen qua Geschlecht, ist er mit dabei, weil er halt qua Zuschreibung ein Mann ist. Aber die Frau, die da ist, muss immer beweisen, halt, dass sie irgendwie Fachliteratur gelesen hat, und vor allem, das ist das bekannteste Beispiel, halt irgendwie, sie muss die Abseitsregel können. Und dann heißt dann, erklär doch mal die Abseitsregel. Es gibt Situationen, das ist mir mal vor Jahren passiert, und das war so, weswegen ich dann irgendwie, ich bin, wie gesagt, halt irgendwie Soziologe, und ich gehe auch ins Stadion, und wir saßen im Stadion, und da hat es bei mir so Klinge gemacht. Das finde ich, ist so genau dieser Punkt, so mit dieser Abseitsregel. Ich sitze mit meinem Bruder und noch mit anderen Freunden, sitzen wir halt auf unserem Platz, und über uns ist ein Pärchen, und sie war eigentlich, wir kannten sie schon sehr, sehr lange, halt irgendwie ein, zwei Jahre immer wieder vom Sehen, und sie ist sehr, sehr schüchtern, dieses sozusagen halt irgendwie Adjektiv, die Freundin halt irgendwie von dem Typ, die irgendwie mit im Stadion war, und sie hat immer sehr, sehr wenig gesagt, und dann gab es mal eine Situation halt, wo der Schiedsrichter dann irgendwie abpfeift, und dann sagt dann halt irgendwie so, brüllt einfach raus, so, ja, es war kein Abseits. Und ich, mein Bruder und Freund, wir drehen uns um und sagen, doch, es war Abseits. Und das fand ich einfach irgendwie so krass halt irgendwie, was irgendwie, es passiert, wenn es ein Mann sagt, oder vor uns ist ein Typ halt, der 90 Minuten lang rumkaspert, auf den Schiedsrichter einprügelt und ihn beschimpft und weiß der Geier was halt, aber da dreht sich keiner um. Und sie sagt einmal was irgendwie zur Abseitsregel, und wir drei drehen uns so automatismusmäßig, drehen uns um und verneinen sozusagen ihre Aussage über die Abseitsregel. Und finde ich, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt halt. Es muss kein Mann erklären, und viele können es auch gar nicht. Also es wird immer wieder über die Abseitsregel diskutiert, und sie können sie auch nicht, Männer können sie auch nicht erklären, und sie müssen sie aber auch nicht erklären. Also sie müssen sozusagen die Kompetenz nicht aufweisen, aber Frauen müssen das halt. Und wenn sie das dann, heißt dann, die kennen sich ja noch irgendwie noch nicht mal, kennen sich ja noch nicht mal aus halt. Ja, weswegen ich das erzähle, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt mit der Abseitsregel, wenn ich dann gleich zu dem Teil, wenn ich schon zu dem Teil komme mit Nationalismus, ist es sehr, ist dieser Teil der Abseitsregel sehr, sehr wichtig. Ich möchte jetzt nochmal auf den Punkt von, weil ich ja von der Heterosexualität und der heterosexuellen Normen gesprochen habe, und auf den Punkt Homoerotik und Homophobie im Fußball kommen. Bevor ich dann zu dem Teil über Nationalismus, zu diesem Teil dann kommen werde. Es gibt ja, wie gesagt, halt die Norm der Heterosexualität im Fußball. Was man ja erstmal denkt halt, dass es dann überhaupt keine Homoerotik gibt. Aber, und das sieht man eigentlich auch bei jedem Fußballspiel und irgendwie jedes Wochenende immer wieder, Homoerotik ist so stark im Fußball präsent und wird dort bei jedem Spiel praktiziert, wie es eigentlich in, würde ich sagen, fast keinem anderen gesellschaftlichen Bereich oder auch Berufsfeld irgendwie der Fall ist. Also so gibt es ja immer wieder einfach Beispiele halt, wenn ein Tor geschossen wird, fallen die Spieler übereinander her, drücken sich, küssen sich sogar teilweise, fassen sich an, haben Körperkontakt, liegen zu 5, zu 10 oder sowas halt, liegen sie irgendwie auf dem Boden und Körper berühren sich. Und dann gibt es noch, das finde ich, ist auch ein Beispiel, und dann sieht man manchmal, wenn Spieler irgendwie vom Platz gehen und sie dann irgendwie nicht so gut gespielt haben oder gut gespielt haben, bekommen sie auch einen Klaps auf den Hintern. Also gibt es dann manchmal halt, wenn sie dann irgendwie rauskommen, so, gibt es einen Klaps so, ja, war gut oder war nicht so gut. Oder wenn sie irgendwie eingewechselt werden, sieht man auch manchmal irgendwie, dass der Trainer, der Chef neben dem Spieler steht und er ihnen dann auch einen Klaps auf den Hintern gibt, so einen aufmunternden Klaps halt, dass er sozusagen irgendwie eine gute Leistung bringen soll. Das ist in anderen gesellschaftlichen Bereichen unvorstellbar. Also stell dir vor, halt irgendwie, man geht ins Büro rein und der Chef, man hat da eine Unterhaltung, was die ja auch machen, also gibt ja auch irgendwie Anweisungen halt und die Person geht ja aus dem Linkshaus und klappt auf, gibt es einfach nicht. Aber beim Fußball passiert das immer wieder, wenn man sich Spiele irgendwie anschaut, dass sozusagen halt irgendwie der Hintern berührt wird. Und das ist ja eigentlich, und das zeigt so eine krasse Widersprüchlichkeit halt im Fußball auf, halt, dass er eigentlich der Hintern des Mannes ist ja eine absolute Tabuzone. Also wenn ich das oder irgendwie ein Mann bei einem anderen Mann in der Öffentlichkeit macht, halt, dann keimt ja sofort der Verdacht der Homosexualität auf. Also ist dann sofort so, gibt es ja so dieses Ding, was ist das jetzt? Also ist sofort dieses Ding drin, sozusagen ist das jetzt homosexuelles Begehren. Aber beim Fußball wird diese Frage nicht gestellt. Also es wird praktiziert, aber diese Frage sozusagen halt wird da nicht gestellt und es führt auch nicht zu komischen Blicken und so weiter, wie es dann irgendwie im Büro führen würde. Es gibt einen Fußballspieler, der in den 70er Jahren in der ehemaligen DDR geboren wurde und der war auch letztens bei irgendeiner Talkshow und da ging es auch um Homosexualität im Fußball und seine Begründung war, dass es gibt viele homosexuelle Spieler, aber sozusagen halt die Praxis sieht so aus, halt, dass komplett alle Spieler, die auch sich als homosexuell verstehen, dass sie sich komplett auch verleugnen. Also er sagt auch halt, er ist zurückgetreten, er ist mit Mitte 20 hätte er in der deutschen Nationalmannschaft spielen können. Er hat aber gesagt halt, ich kann es nicht mehr und hat auch im Spielfeld erzählt davon, es gibt auch ein Buch über ihn, wie er schon in der Jugend auch andere Spieler auf dem Feld, wenn die dann irgendwie hingefallen sind, hat er sie dann auch als Schwuchtel bezeichnet und hat sozusagen damit halt auch den anderen Spielern signalisiert, so von wegen halt, ich bin auch heterosexuell. Man hat das aber sozusagen als Deckmantel und er hat auch davon gesprochen, dass viele Fußballspieler im Profibereich, dass sie Scheinehen führen. Und oder, das fand ich auch sehr, sehr krass, hat er mal erzählt, dass es Journalisten gibt. Also es ist bekannt, dass es in der ersten und zweiten Bundesliga, hat er mal gesagt, mindestens 20 Spieler gibt, die homosexuell sind und Journalisten erpressen Spieler. Die sagen halt, du gibst mir Informationen, wenn du sozusagen halt nicht möchtest, dass ich dich oute. Und sie rücken halt immer die Informationen raus, halt, weil sie dann natürlich die Karriere in Frage gestellt werden. Ich meine, sie verdienen halt mehrere hunderttausend oder sogar irgendwie oder eine Million. Und wenn das sozusagen halt rauskommen würde, würde es wahrscheinlich, oder das hat bisher immer beim Fußball dazu geführt, halt, dass Spieler halt aufgehört haben, Fußball zu spielen. Und also das ist auch so ein Phänomen, was da passiert. Und deswegen erscheint es so, als gäbe es sozusagen keine homosexuellen Spieler im Profifußball, was aber nicht der Fall ist. Und ja, jetzt möchte ich noch was zu Homophobie sagen oder beziehungsweise auch gleich zeigen. Also es gibt... Es ist so ein Spannungsverhältnis zwischen der Homoerotik, halt, von der ich gesprochen habe, und auch der Homophobie, halt, die ich ja eben schon, was ich eben schon kurz erzählt habe, wie zum Beispiel mit den Journalisten oder gegenseitigen Beleidigungen auf dem Fußballfeld. Und möchte, bevor ich kurz irgendwie dann ein paar Bilder und Transparente zeige, noch zwei Zitate oder Beispiele nennen, wie sich Homophobie unter anderem halt irgendwie äußert. Der ehemalige Teamchef der kroatischen Nationalmannschaft, Otto Baric, hat 2004 folgenden Satz losgelassen. Homosexualität ist abnormal. Ich werde niemals Homosexuelle in mein Team berufen. Das ist sozusagen halt der eine Spruch. Und dann ein anderer Spruch ist von Frank Rost. Er spielt heute noch Fußball in der Bundesliga. Und er hat halt davon gesprochen, oder sozusagen halt um Annäherungsversuchen schwuler Kollegen entgegenzuwirken, hat er gesagt, ich dusche immer mit dem Arsch zur Wand. Das hat er 2000, ich habe es jetzt hier nicht aufgeschrieben, ich glaube 2005, also aktuell würde ich es mal als aktuell bezeichnen. Zeige ich jetzt nochmal ein paar aus der, nochmal ein paar transparent, also das ist nicht nur sozusagen halt Trainer und Spieler und Journalisten homophobe Äußerungen von sich geben, sondern also hier unten sieht man das von dem, was ich auch, also hier ist ein Transparent halt, ich weiß es nicht mehr, wo es ist halt, wo einfach, das ist eine gegnerische Fankurve und die Heimfans haben dieses Plakat Gay dorthin gehängt mit dem Pfeil. Und da ist wieder halt dieses Ding sozusagen halt, was man auch mal in der Fankultur hat, halt mit, man definiert sich selbst und sozusagen halt dann auch den Ausschluss den anderen, man beleidigt sich auch gegenseitig, um so durch diese Bezeichnung wird auch wieder sozusagen halt so eine Vergewisserung der eigenen Heterosexualität, also die anderen sind schwul und ich bezeichne mich aber als heterosexuell. Das ist irgendwie beim Spiel in der Kölner Fankurve halt, mit dem Song kann man das eigentlich mal gut lesen, oh ja. Eine Horde schwuler Bettler als Beispiel oder dann Bezeichnung halt warme Brüder oder schwuler BFC. BFC ist ein Club in Berlin und das oben drüber ist, glaube ich, ist auch aus Berlin. Das ist ein Spieler, der als homosexuell bezeichnet wird. Das ist ein Aufnäher, so Fankutten-Aufnäher mit diesem Satz, den ihr wahrscheinlich alle lesen könnt. Das ist dann sozusagen so ein Fanutensil. Oder hier, das sind Stuttgarter Ultras, die sozusagen halt eine Aktion machen, die spielen in Berlin und machen dann mit Berlin bleibt zart. Das ist sozusagen so eine Gegenaktion von einem Berliner Fanclub, die mal eine Demonstration, eine Aktion gemacht haben. Das Lila und Weiß, das sind die Vereinsfarben von dem Verein, von TB Berlin. Oder halt dann dieses Jahr zu Homo-Ehe und das sind dann, es gibt mittlerweile auch bei vielen Vereinen, gibt es auch Fanclubs. Mittlerweile schwul-lesbische Fanclubs oder auch Frauen-Fanclubs. Also es passiert auch sozusagen halt, dass diese Norm halt irgendwie auch in Frage gestellt wird. Also es ist nicht nur irgendwie rein männlich. Ich wäre sozusagen mit dem Teil fertig und würde dann irgendwie zum Nationalismus-Teil kommen. Ja? Der heißt Markus Urban. Der hat seine Profikarriere beendet und dann hat er sich öffentlich geoutet. Und ja, wie gesagt, er hat ein Buch geschrieben oder es ist über ihn, über seine Lebensgeschichte. Das ist ganz, ganz interessant halt, weil er auch sowas aufzeigt halt, was auf dem Platz auch passiert und auch davon selbst erzählt halt, wie er sich auch verhalten hat, um ja nicht aufzufallen. Also dass ja nicht rauskommt halt irgendwie, welche sexuelle Orientierung er hat. Genau. Ja. Nee, kann man, die ist echt gut. Da ist, glaube ich, auch noch irgendwie ein Schauspieler dabei. Also, wo man so merkt, wo in der Diskussion bei Hart aber fair halt, da merkt man auch die Diskussion über verschiedene Männlichkeiten. Also, das dann, was Markus Urban hat, jetzt genauso dieses, und da ist halt so, dieses, so ein Macho-Typ-Schauspieler, den kennt ihr alles, ein deutscher Schauspieler halt, der so der Obermacker-Macho halt. Und da merkt man genau diese Diskussion von diesen unterschiedlichen Männlichkeiten, von denen ich gesprochen habe, und dieses Spannungsverhältnis und die Auseinandersetzung und ja, dann halt innerhalb des Fußballs, ja. Das ist echt das Interessante. Und du wolltest, glaube ich, irgendwie noch eine Frage stellen. Ja. Ist eine gute Frage halt. Also kann ich dir jetzt eigentlich gar nicht so beantworten. Was man schon merkt halt, dass es auf jeden Fall auch eine Veränderung gibt. Also das, was du jetzt so ein bisschen ansprichst, aus der Werbung oder auch so Sachen halt dann irgendwie jetzt auch dann. Auch Spieler oder zum Beispiel halt irgendwie das Phänomen Beckham oder sowas halt, wo dann auch so in die Diskussion aufkam mit Metrosexualität und so weiter. Also da gibt es schon auch eine Diskussion und so weiter. Also da verschiebt sich auch was, also das schon halt. Was aber meiner Einschätzung nach sich nicht verändert, glaube ich, ist halt diese Norm, von der ich gesprochen habe. Also das sozusagen bei Beckham wurde ja, trotz, es gab ja die Diskussion über Metrosexualität halt, sozusagen, aber seine Norm sozusagen seines heterosexuellen Begehrens wurde ja nie in Frage gestellt, halt, immer irgendwie verheiratet, Familienvater und so weiter. Aber ich glaube, innerhalb dessen und von gibt es verschiedene Männlichkeiten, wo es auch Verschiebungen gibt halt. Also irgendwie die deutsche Nationalmannschaft, wenn ja so Schweinsteiger und so weiter auch so ein bisschen so als Boygroup und sowas bezeichnet. Also es sind auch nicht außerhalb dann so Boygroup-mäßig halt, und aber auf dem Platz dann wieder hart. Also das sind auch schon, passieren, würde ich sagen, halt so Verschiebungen, auch unterschiedliche Facetten, aber sozusagen unter dieser Norm der Heterosexualität, und ja, dass die bei den Spielern eigentlich ja nie in Frage gestellt wird, egal ob sie jetzt dann mit dem Schal auflaufen oder irgendwie, ich glaube, Beckham sogar auch mal irgendwie lackierte Fingernägel und so weiter hatte. Aber das ist nie passiert, also das wäre jetzt so meine persönliche Einschätzung. Ich weiß es nicht, also ich glaube halt von, ja, aber oder andersrum, weil du hast jetzt gemeint sozusagen halt, dass sie nicht asexuell, ist das jetzt mit dem sozusagen, das weil Fußballer werden ja erstmal, das war so ein bisschen, was mich gerade so, weil als asexuell sind, werden sie alle ja nicht bezeichnet halt, oder wie hast du das gemeint? Schwierig. Ich weiß jetzt, müsste man. Ja. Nee, ist ja auch eine interessante Frage, weil genau dieses Spannungsverhältnis sozusagen halt von der Desexualisierung und Asexualisierung, was die auf dem Platz machen, und dann, wie es halt sozusagen, wie sie dann halt außerhalb halt irgendwie wahrgenommen werden, weil sie das ja nicht sind. Also das ist so, es gibt ja leider halt echt irgendwie wenig zu. Also das ist so, immer so ein bisschen schwierig halt. Noch eine Frage? Dann komme ich zu dem Paten Nationalismus. Ich werde da hauptsächlich werde ich auf diesen sogenannten Partynationalismus, diese ganze Public Viewing-Geschichte irgendwie eingehen und wie es aus meiner Sicht zu bewerten ist. Es wird ja sehr gerne halt irgendwie dargestellt, als wäre es sozusagen halt, ja, was schon mit dem Begriff halt irgendwie so Partynationalismus halt irgendwie gemeint ist, als wäre es einfach nur so Friede, Freude, Eierkuchen und alles irgendwie ein schöner, neuer, es wird ja auch als Patriotismus bezeichnet und auch irgendwie freundlicher, aggressionsfreier und so weiter Nationalismus bezeichnet von verschiedenen Politikern in dem ganzen Diskurs und man kann ist ja jetzt irgendwie wieder froh und kann irgendwie wieder froh sein halt, dass man auch irgendwie wieder die Nationalflagge halt irgendwie schwingen kann und das wird sehr, sehr häufig halt eben in den Diskussionen ja immer so als ungefährlich halt irgendwie bezeichnet und also friedfertig und die WM in Deutschland stand ja auch unter dem Motto die Welt zu Gast bei Freunden. Ich werde am Ende des Vortrags zu der Freundlichkeit nochmal was sagen. Werde aber erst jetzt nochmal sozusagen vor allem auf dieses Public Viewing Event und Geschichte eingehen, was meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Moment halt in dieser Geschichte ist, ist dieses Massenzeremonie, also das sozusagen, was da im Fußball sowohl im Stadion stattfindet, als auch im Public-Viewing-Bereich, hat sowas Massenzeremonielles halt, wo eine große Gemeinschaft zusammenkommt, um jetzt wie in dem Fall halt irgendwie zu feiern. Darauf werde ich jetzt gleich eingehen. Das hat bei mir aus meiner Projektgruppe Danny hat es mal ganz gut einen Artikel geschrieben und da hat er beschrieben, wie eigentlich sozusagen halt so ein Länderspiel oder sozusagen halt eine Sportveranstaltung, die ja auch, und das ist ja auch immer, wird ja immer so bezeichnet, als ging es da nie um Nationalismus, also das ist ja auch immer so bei diesen ganzen Sportveranstaltungen, bei den internationalen, ob es jetzt die aktuelle Fußball-WM ist oder auch irgendwie Olympische Spiele halt, da geht es ja immer um den Erfolg halt des Landes oder der Nation. Also gibt es ja immer diesen Medaillenspiegel, wo dann zum Beispiel bei den Olympischen Spielen halt die 20 Nationen halt irgendwie aufgereiht sind. Und alle Leute, die das dann irgendwie schauen, halt gucken sich immer dieses Ranking an. Also das ist alles entscheidend. Also alleine an diesem Beispiel merkt man schon halt, dass es eine Verknüpfung gibt zwischen Nation und Sport und dass die meiner Meinung nach halt grundsätzlich vorhanden ist. Dann sozusagen halt in Bezug auf Fußball, jetzt komme ich zum Zitat halt von Danny, er hat geschrieben, und zwar wie es immer funktioniert, auch so eine Verquickung sozusagen halt von Nation oder Nationalismus zu sozusagen halt den Menschen im Stadion oder auch außerhalb im Public Viewing Bereich. Und er bezeichnet den Ablauf wie folgt: Ein Länderspiel folgt einer genauen Liturgie. Es beginnt mit dem Absingen der Nationalhymnen, mit einem Lied. Es folgt das festgeregelte Spiel, bei dem die Zuschauerinnen immer wieder Zwischenlieder singen und es endet, egal ob bei Sieg oder Niederlage, mit dem Bekenntnis zur Nation. Diesem Zitat sind eigentlich auch wieder so wichtige Momente zu entnehmen. Es kann so ein bisschen, kann man das vergleichen mit so einem was noch sozusagen so aus dem Mittelalter ist, mit so einer christlich-religiösen Liturgie halt, so einer christlichen Messe. Also man hat immer, in so einer christlichen Messe hat man am Anfang einen Gesang, dann hat man Gebet, Predigt und Segen, und das ist beim Fußball ist es ähnlich. Also es fängt auch wieder an mit einem Gesang halt, was sozusagen hat man ja vor jedem Spiel, was man jetzt auch bei der WM wieder sieht halt, da stehen die Spieler auf dem Platz und singen dann erstmal sozusagen halt irgendwie die Nationalhymne, und dann hast du sozusagen halt diesen Mittelpart halt von Gebet und Predigt, was dann sozusagen halt beim Fußball halt diese Zwischenlieder sind und sozusagen halt der Support und die Unterstützung halt irgendwie zwischendrin, wo dann es auch immer wieder sozusagen halt auch die ständige Wiederholung gibt. Und was man ja auch kennt, am Ende einer Messe gibt es sozusagen halt den Segen und dann irgendwie sozusagen halt das Amen in der Kirche. Und beim Fußball ist es sozusagen halt immer das, bei Länderspielen halt das Bekenntnis zur Nation. Also egal, was sozusagen halt irgendwie passiert halt, das Bekenntnis zur Nation ist vorhanden. Es lässt sich, muss man natürlich auch sagen, das Bekenntnis irgendwie so fällt ein bisschen leichter, wenn irgendwie gewonnen wird. Dann ist man natürlich irgendwie, oder sind Leute, die sich zur Nation bekennen, erfreuter. Aber es wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt. Also wenn verloren wird, sitzen die Leute das nächste Mal trotzdem wieder vom Fernseher oder gehen wieder ins Stadion und wollen ihre Nationalmannschaft halt sehen. Was sozusagen halt bei der WM 2006 passiert ist, und das ist sozusagen halt irgendwie das, dieses krasse Phänomen halt irgendwie in dem Public Viewing-Bereich, dass diese Massenzeremonie bis zu dieser Weltmeisterschaft in Deutschland eigentlich nur im Stadion stattgefunden hat. Und das ist irgendwie, finde ich, das sozusagen so ein neuer qualitativer Sprung, dass diese Massenzeremonie aus dem Stadion raus in die Public Viewing-Bereiche. Und da gibt es dann sozusagen halt auch so ein, auch so wieder dieses Gemeinschaftsbildende, von dem ich eben gesprochen habe. Und da gab's auch, oder gibt es auch, was auch heute im Public Viewing-Bereich halt auch wieder sozusagen halt auch so eine Art Nationalhymne. Also ihr kennt wahrscheinlich alle von Sportfreunden Stiller das Lied 54, 74, 90, 2006, beziehungsweise 2010, was dann auch sozusagen so eine, kann man vielleicht als inoffizielle Nationalhymne bezeichnen, was dann auch in diesen Public Viewing Bereichen ständig gespielt wurde. Also es war sozusagen das Lied sozusagen halt irgendwie für die deutschen Fans und auch so eine Art Nationalhymne, es wurde hoch und runter gespielt im Fernsehen. Deswegen ist halt so sozusagen halt irgendwie so als so ein bisschen so eine inoffizielle Nationalhymne halt irgendwie bezeichnet. Was man darin auch merkt, dass es bei Nation und Nationalismus es auch immer eine Geschichtsschreibung gibt, und in diesem Text sozusagen von Sportfreunde Stiller oder diesem Refrain, den sich immer wiederholenden Refrain mit 54, 74 etc., ist auch so eine Geschichtsschreibung halt irgendwie von Deutschland. Es gibt ja sozusagen in den Diskussionen gibt es diesen Gründungsmythos, dieses Wunder von Bern, was ja so ein bisschen so in der Diskussion halt, wenn es irgendwie um Deutschland geht, so als Gründungsmythos der Bundesrepublik nach dem Nazi-Deutschland, dass sozusagen halt dieser Erfolg, der damals stattgefunden hat, halt hat irgendwie Deutschland irgendwie gut getan und war sehr, sehr wichtig halt irgendwie für Deutschland, dass es passiert ist. Man konnte irgendwie wieder auf was stolz sein, und dann gab es ja auch das Wirtschaftswunder und dann sozusagen halt diese Daten sind ja dann immer sozusagen halt ein sportlicher Erfolg, oder dann 1990, als Deutschland Weltmeister wurde, halt im sozusagen halt wiedervereinigten Deutschland. Und das ist auch immer ganz wichtig halt irgendwie bei so einem beim Nationalismus oder bei so einem sozusagen halt dieser Vergemeinschaftung halt irgendwie für eine Nation halt. Es gibt auch immer eine Geschichtsschreibung halt, und diese wird auch deutlich sozusagen halt in diesem Refrain, wo die Verknüpfung halt von Deutschland und Fußball stattfindet. Und dann gibt es noch ein Zitat oder Textzeile, die eigentlich auch nochmal so eine Verknüpfung auch nochmal sehr, sehr deutlich macht halt zwischen sozusagen halt der Gesellschaft und dem Fußball. Und ich lese auch nochmal vor, das ist auch aus dem Lied von Sportfreunde Stiller. Und zwar singen die, wir haben nicht die höchste Spielkultur, sind nicht filigran, doch wir haben Träume und Visionen in der Hinterhand, einen Masterplan. Für unseren langen Weg aus der Krise und aus der Depression lautet die Devise, rauf auf den Fußballthron. Ja, da merkt man in diesem Text halt, merkt man ja unterschiedlich, also die Diskussionen, die ja stattgefunden haben oder auch jetzt gerade aktuell stattfinden halt, es ist eine gesellschaftliche Krise, es ist eine Wirtschaftskrise, die findet auch irgendwie heute statt. Die Diskussionen gab es auch damals schon. Und was ja sozusagen halt irgendwie uns helfen kann aus der Depression, wäre sozusagen halt irgendwie der Weltmeistertitel. Und da könnten wir irgendwie auch dann wieder stolz auf Deutschland sein, wenn es irgendwie passiert. Was dann sozusagen halt bei der WM 2006 irgendwie passiert ist, und da merkt man halt, dass da finde ich, ist diese Diskussion oder diese Vergemeinschaftung halt irgendwie qua Nation halt, dass es sehr, sehr ideologisch ist und sehr, sehr politisch ist, weil damals während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 gab es die gleiche Diskussion wie jetzt halt. Es geht mal wieder um ein riesengroßes Sparpaket. Das wurde damals die Mehrwertsteuer um 2% erhöht. Das hat keiner mitgekriegt, weil sie alle im Public Viewing waren so ungefähr und haben halt irgendwie gefeiert und wollten, dass Deutschland Weltmeister wird. Und man hat jetzt gerade wieder sowas Ähnliches. Also gerade jetzt findet auch wieder so eine starke gesellschaftliche Diskussion statt, aber es gibt ja nur noch Fußball, also es ist ja nur noch, du schaltest den Fernseher ein halt, und es läuft hoch und runter, läuft irgendwie Fußball und ganz Deutschland soll irgendwie darauf hoffen, halt, dass Deutschland irgendwie Weltmeister wird und gleichzeitig halt gibt es eine Verhandlung um ein riesen Sparpaket halt und es tritt aber in den Hintergrund. Es geht nur alle, wir sollen alle einfach nur noch für Deutschland sein und das finde ich halt, ist ein Punkt halt, der halt ja, diese Vergemeinschaftung, diese nationale Vergemeinschaftung und Nationalismus halt sehr, sehr problematisch macht oder schwierig halt, weil zum Beispiel halt von gesellschaftlichen Themen und Problemen abgelenkt wird. Was dann noch sehr, sehr wichtig ist bei dieser Bildung von so einem nationalen Kollektiv, ist die Unterordnung des Individuums. Also es geht immer sozusagen halt, wenn eine Gemeinschaft gebildet wird, wie zum Beispiel eine Nation oder ein Nationalstaat, dann ist sozusagen halt, wird alles für diese Nation gemacht. Also das Individuum hat sich irgendwie unterzuordnen und sozusagen die eigenen Bedürfnisse und Interessen so ein bisschen zurückzustecken halt. Und es geht ja eher sozusagen halt für das Gesamte, für die gesamte Nation und für Deutschland. Das hat man bei der WM 2006, war das sozusagen so sinnbildlich an Oliver Kahn zu sehen. Er war bis zur Nominierung war Oliver Kahn jahrelang Torhüter Nummer 1, wurde dann von Jürgen Klinsmann aber degradiert und war sozusagen halt irgendwie nur noch die Nummer 2. Aber es war sozusagen, er hat überhaupt nicht aufgemuckt und sein persönliches Interesse war auch egal, sondern es ging nur darum halt, dass Deutschland Weltmeister wurde, werden sollte. Und dann gibt es diese Szene oder Situation halt, als Deutschland gegen Argentinien weiß nicht in welcher Runde, aber auf jeden Fall halt gegen Argentinien spielt und es dann Elfmeterschießen gibt und sozusagen halt der degradierte Kahn dann irgendwie zu Lehmann, der neue Nummer 1 dann irgendwie hingeht vor dem entscheidenden Elfmeterschießen gegen Argentinien und ihm alles Gute wünscht halt. Und das macht so ein bisschen so sinnbildlich, halt klar, es geht nicht um das Interesse halt irgendwie des Individuums, sondern irgendwie darum halt, dass Deutschland irgendwie gewinnt und dass Deutschland erfolgreich ist und sozusagen halt Oliver Kahn war sozusagen in so einem Stand-by-Modus und das sieht man sozusagen auch wieder in anderen gesellschaftlichen Bereichen halt, dass sich sozusagen halt die Individuen in der Nation dem Kollektiv unterordnen. Also Arbeitslose sollen ja heutzutage ständig in einem Stand-by-Modus sein. Sie sollen sich weiterqualifizieren, sollen immer bereit sein, wie Olli Kahn, der auch mal bereit sein sollte zu jedem Moment, weil er könnte ja zum Einsatz kommen. Und so eine ähnliche, so eine Diskussion hat man auch halt im gesellschaftlichen Bereich halt. Arbeitslose sollen sich weiterbilden, sondern irgendwie Ein-Euro-Jobs machen und sollen halt ständig sozusagen präsent sein und sozusagen halt dann, wenn sie sozusagen für Deutschland gebraucht werden, dann sollen sie sozusagen zum Einsatz kommen. Und dann möchte ich noch, ja, kurz noch was sagen zu dem Punkt, den ich vorhin hatte, bevor ich noch abschließend ganz kurz sage, was mir an dem neuen Nationalismus, an diesem friedlichen Patriotismus nicht gefällt, ist, ich habe vorhin von der Eintrittskarte für sozusagen für Frauen in die Fußball-Fankultur gesprochen und dass Frauen normalerweise halt bei der Fußball-Fankultur ja Kompetenz beweisen müssen. Dieses Beispiel halt irgendwie von der Abseitsregel, das mussten sie bei der WM 2006 und müssen sie heute auch nicht. Also das ist sozusagen halt, dass wir, die Kompetenz wird beiseite geschoben, sondern das Einzige, was sie machen müssen, ist sozusagen halt das Bekenntnis zur Nation. Also sie müssen für Deutschland sein und sie können am Public Viewing halt irgendwie abfeiern, aber sie müssen sozusagen halt nicht in der Fankultur, müssen sie sozusagen halt nicht die Abseitsregel erklären. Und das war jetzt gerade gestern Morgen, als ich irgendwie aufgewacht bin, einen Fernseher angemacht habe, einen Kaffee getrunken habe, gab es auf NTV, war das gerade Thema und da haben sie irgendwie Frauen interviewt und dann hat eine Frau gemeint halt so, ich interessiere mich eigentlich nicht für Fußball und ich schaue es auch nicht, aber ich gehe halt ins Public Viewing und es macht total Spaß und vor allem dann irgendwie, wenn Deutschland spielt und wenn Deutschland gewinnt. Und ich fand, das macht das schon so ziemlich deutlich halt, was das dann heißt, wenn man sozusagen halt irgendwie jetzt Nationalismus und das ist mir, finde ich, ist sowas ganz sehr, sehr Auffälliges halt bei der Fußball-Fankultur halt, dass Frauen sozusagen halt das nicht erklären müssen, sondern einfach nur das Bekenntnis zur Nation. Und möchte ich abschließend noch kurz was sagen zu diesem angeblichen, das ist ja alles so Friede, Freude, Eierkuchen, sowohl bei der WM 2006 war oder auch irgendwie heute ist. Damals bei der WM 2006 gab es eine Comedy-Show, die hieß auf ARD halt, hieß Nachgetreten. Und da hat ein ganz lustiger Scherzbold hat gemeint über einen Spieler, Gerald Asamoah, ist ein dunkelhäutiger Spieler. Über den Spieler hat er gemeint, in dieser Comedy-Show, Gerald Asamoah soll in Hoyerswerda ausgesetzt werden, damit er schneller laufen lernt. Braucht man eigentlich nicht viel zu sagen, was in Hoyerswerda war. Ich glaube, das wissen alle. Ansonsten kann ich auch gerne nochmal dazu was sagen. Aber das war sozusagen halt irgendwie der eine Punkt, dass öffentlich im Fernsehen solche rassistischen Äußerungen, wo Menschen ums Leben gekommen sind, dass sowas halt vom Stapel gelassen wird. Dann gibt es auch vermehrt, was nicht diskutiert wurde, was auch jetzt wieder der Fall ist halt, dass Nazischläge in verschiedenen Städten, also es wird jetzt schon in die Medien von 4 oder 5 Städten berichtet, wo Nazis Fans verprügeln, auch andere Fans, damals gab es ja auch dann in Dortmund bei dem Spiel gegen Polen, dass polnische Fans von deutschen Nazis verprügelt wurden. Jetzt gab es gestern in Aachen, in Dresden, in Bautzen, noch in irgendeiner Stadt gab es Übergriffe. Oder es gab auch damals bei dem Spiel, weil ja so alles so Friede, Freude, Eierkuchen ist und alle zu das damalige Motto, die Welt zu Gast bei Freunden. Nach dem verlorenen Halbfinale gegen Italien gab es in vielen deutschen Städten, dass italienische Restaurants verwüstet wurden und es körperliche Angriffe auf Italiener gab. Und dann habe ich jetzt ganz sozusagen ganz aktuell aus der Fanmeile, das war bei der WM 2006 ein deutscher Fan, der sich mit der Nationalflagge in Hitlerbad aufgemalt hat und dann jetzt ganz aktuell aus dem Public Viewing Bereich jetzt in Berlin, jetzt vom, wann war das Spiel? Sonntag, glaube ich, sieht man das? Ist ein schwarzes Auto, auf dem der Reichsadler drauf ist und unten drunter ist ja auch der Kranz, den es ja auch in der NS-Zeit gab, wo dann WM 2010 drinsteht. Man sieht es leider, weil es sehr, sehr klein war, sieht man es nicht halt. Es ist sozusagen eine riesen Fanmeile, es sind tausende von Leuten dahinter und er steht da mit seinem Nazi-Auto halt irgendwie drin. Und das sozusagen halt irgendwie so, das zeigt halt auf, sozusagen halt irgendwie die beiden Bilder, was halt schon irgendwie im Nationalismus sozusagen halt auch für eine Gefahr besteht, sozusagen halt wie weit es halt irgendwie gehen kann. Und ja, das war sozusagen halt irgendwie, damit möchte ich sozusagen halt irgendwie abschließen. Ich glaube, es geht irgendwann von alleine aus. Ja.